So, ich habe mir natürlich heute Abend überlegt, über welches Thema ich vielleicht anschneiden könnte, um uns ein bisschen in die Dhammaspur zu bringen. Und ein Thema, was, glaube ich, jetzt nicht nur im Dhamma-Zusammenhang verbreitet ist, sondern auch allgemein, ist das Thema Freiheit. Also jedenfalls ist es mir dieses Wort ungewöhnlich häufig begegnet in den letzten Monaten, ne, wenn man sich mit den gegenwärtigen Entwicklungen und Gegebenheiten beschäftigt, die uns umgeben innerhalb dieser akuten Pandemiesituation, dann kommt man immer wieder, stößt man immer wieder darauf, dass die Leute oder manche Leute oder viele Leute das Wörtchen Freiheit erwähnen. Und oft, sehr oft eigentlich, weiß man nicht so recht, was eigentlich damit gemeint ist, ne? Wenn dieses Wort Freiheit, erwähnt wird. Ich habe sogar einmal gesehen in einem Bericht, dass manche sich einfach nur das Wort Freiheit auf ein Schild schreiben und vor sich hertragen. Und ich dachte, könntest du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was du eigentlich damit meinst, ne? Und natürlich in diesem konkreten Zusammenhang kann man sich vielleicht ausmalen oder denken, was damit gemeint ist. Ne? Und sehr oft ist eigentlich die Idee, die dahinter steht, oder der Gedanke der Freiheit, ein sehr simpler, ne? Ein sehr einfacher, banal manchmal sogar, ne? Gesagt, dass viele Leute sich einfach wünschen, dass sie jederzeit das tun können, was sie meinen, was sie gerne tun wollen, oder von dem sie meinen, dass sie das Recht haben, diese Dinge zu tun. Und natürlich gibt es dann so im großen gesellschaftlichen Zusammenhang sehr schnell auch Konfliktpotenzial, einfach weil die Freiheit des einen durchaus auch die Freiheit von jemand anders bedrängen kann oder einschränken kann und so weiter. Und natürlich wie wir alle wissen, hat es da unendlich viel Gesprächsstoff gegeben in den letzten Jahren, innerhalb des letzten Jahres. Aber ich möchte nicht jetzt über dieses Thema sprechen, sondern mehr, was ist eigentlich mit Freiheit gemeint im Buddha-Dhamma, im Zusammenhang der buddhistischen Lehre? Gibt es da irgendwie eine Ermunterung, Freiheit auf eine ganz bestimmte Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, oder die individuelle Vorstellung, die man hat, vielleicht von Freiheit, oder vielleicht auch die Frage, ne, Freiheit wovon? Freiheit wovon, anstatt die Freiheit wozu? Eine Freiheit wovon? Ich denke, es ist eher im Dhamma-Zusammenhang eine berechtigte Ausdrucksweise. Denn ganz prägnant und kurz und bündig und einfach ausgedrückt, worum es in unserer geistigen Schulung geht, ist einfach die Freiheit von Gier, Hass und Verblendung. Das ist das kompakte Paket sozusagen. Gier, Hass und Verblendung und all ihre Abkömmlinge, Myriaden von Abkömmlingen, in all ihren Schattierungen, vom gröbsten Hass, der intensivsten Form der Gier und des Begehrens, und der totalen Dunkelheit und Verblendung bis eben so den feineren Nuancen, die manchmal gar nicht so leicht zu entdecken sind und die unserer Aufmerksamkeit entgehen, oder sie oft entgehen können. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir, die wir heute Abend hier zusammensitzen, im virtuellen Raum auf jeden Fall, dass wir da vielleicht eben den Anspruch haben, gerade diesen feineren Verästelungen, diesen feineren Wurzeln dieser drei Wurzelübel, sozusagen könnte man sagen, dem mehr auf die Spur zu kommen. Auf welche Art und Weise manifestieren sich eigentlich diese Strukturen von Gier, Hass und Verblendung ganz konkret jetzt in meinem Leben? Muss ich wirklich erst warten, bis ich einen Wutanfall habe, oder bis ich irgendwie mit völliger Gier und Begehren überwältigt bin, ehe ich mit diesem Thema in Berührung komme? Oder ist es nicht vielleicht möglich, schon diese Dinge ausfindig zu machen, sich damit vertraut zu machen, diese Dinge zu entlarven und vielleicht sogar diese Dinge bei den Wurzeln zu packen, ne? Mit der entsprechenden spirituellen Praxis, mit der entsprechenden Dhamma-Praxis. Und ich denke, das ist das, worauf uns unser Lehrer, der Buddha, hingewiesen hat, also die Entwurzelung der Übel, die ihm von Gyas und Unwissenheit, die dazu führen, dass wir immer wieder neues Leiden bescheren, immer wieder kreisen im viel zitierten Daseinskreislauf. Das Wort Daseinskreislauf ist jetzt vielleicht ein etwas zu großartiger Begriff für die heutige abendliche Betrachtung. Wir wollen jetzt nicht unsere Daseinskreisläufe betrachten, sondern mehr so dieses Kreisen im Rahmen unserer schlechten Gewohnheiten, so würde ich das mal bezeichnen. Na, eigentlich sind ja eigentlich unsere, ist das Resultat unseres Geborenwerdens in dieser Daseinsform als menschliche Wesen auf Planet Erde nur ein salopp ausgedrückt Resultat unserer schlechten Gewohnheiten. Ne? Wenn ich in der Vergangenheit, wer weiß, wie viele Existenzen zurück schlechte Gewohnheiten, mentale Gewohnheiten entwickelt hätten, dann wären wir nicht hier, jedenfalls nicht in dieser Form. Und da wir eben das wissen, dass schlechte mentale Gewohnheiten immer wieder dazu führen, dass man also jetzt im großen Kontext, im Makrokosmos-Kontext könnte man sagen, immer wieder neue Manifestationen finden, die immer wieder entsprechend auch von einem gewissen Maß an Unzulänglichkeit und Dukkha und Leid, Stress geplagt sind, dann ist natürlich für uns ein Hinweis, jetzt nicht uns in diesen makrokosmischen Dimensionen zu verlieren, sondern zu schauen, wie sieht es denn im Mikrokosmos aus, also in unserem eigenen Erleben, in diesem Mikrokosmos, ne, aus diesem Körper und diesem Geist bestehend, aus den Eindrücken, die wir in jedem Moment auf unserem Bildschirm sozusagen empfangen. Und das ist genau der Bereich, um den es geht, sich zu widmen. Ne? Das ist die Aufforderung oder die Empfehlung, die dringliche Empfehlung, die wir haben, wenn wir also weiterhin kreisen wollen aufgrund unserer schlechten Gewohnheiten, unserer Angewohnheiten, unserer Prägung und so weiter. Dann machen wir einfach weiter wie gehabt. Aber wenn wir das nicht tun wollen, dann schauen wir uns diese Dinge näher an und kommen mit denen ein bisschen konkreter in Kontakt. Und es ist gar nicht so kompliziert. Das sind gar keine übermenschlichen Anstrengungen, die da gemacht werden müssen, sondern es muss einfach die Bereitschaft da sein, den Dingen sozusagen, wie es so schön heißt, auf den Grund zu gehen, wirklich die Dinge an den Wurzeln zu packen. Wir haben den schönen Begriff Yoniso Manasikara im Dhamma-Zusammenhang. Manasikara, also diese, ist eigentlich das Wort für Aufmerksamkeit, und Yoniso, dort, wo die Dinge ihren Ursprung nehmen, ihren Anfang nehmen, wir richten unsere Aufmerksamkeit genau dorthin und gestatten nicht, Kraft unserer Zuwendung, Kraft unserer Aufmerksamkeit und unseres geschulten Gewahrseins, dass sich nicht riesige Szenarien und Ausuferungen in unserem mentalen Kontinuum entwickeln. Und der ausufernde Geist, ne, wer kennt den nicht? Dieses schöne Wörtchen Papancha, ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, Papancha in Pali, das ist, ne, der Geist, der ständig kommentiert, der zu allem was zu sagen hat, der ständig sich auch natürlich unter der Domäne von Gier, Hass und Verblendung und den entsprechenden Abkömmlingen befindet. Wenn das nicht so wäre, dann würde dieser Geist nicht einfach auf Automatik unendlich intensiv und lange immer wieder ausufern und sich verlieren. Ne? Wir verlieren einfach den Blick, das Gewahrsein davon, was da vor sich geht. Und wenn man sich einfach mal betrachtet, ne, wie man so seinen Tag verlebt, was da so an mentalen Dingen so vor sich geht, das ist recht erstaunlich, ne? Oder eine Idee wäre, das vielleicht mal irgendwie auf irgendeine Art so ein Logbuch anzulegen, vielleicht so ein virtuelles Logbuch, ne? Das virtuelle Logbuch meiner Gedanken nur von einem Tag und das sich da mal an einem anderen Tag zu Gemüte führen. Ich glaube, wir wären ziemlich schockiert von dem, was wir da zu bezeugen hätten. Und natürlich vieles von dem, was in unserem Geist passiert im Laufe eines Tages, ist von überhaupt keiner Relevanz. Das sind einfach nur, sagen wir mal, mentale Gewohnheiten der milderen Form, die nicht besonders wichtig sind, sich überhaupt detailliert damit zu beschäftigen. Die Beschäftigung ist eher dann angesagt, wenn Dinge in uns entstehen, die irgendwie einen besonderen Geschmack oder einen besonderen Charakter haben oder einen besonderen Druck vielleicht auch in uns auflösen. Und dazu ist natürlich der Körper ein wunderbares Instrument, ne? Gerade wenn negative Emotionen uns besuchen, in Verbindung natürlich immer mit den entsprechenden kommentierenden, aufbauschenden Gedankenketten und Assoziationen und so weiter. Und es ist etwas, denke ich, was wir alle zu Genüge kennen. Aber dann lassen wir einfach mal nicht dieses Rad endlos weitergehen, sondern gehen direkt dorthin, wo die Manifestation stattfindet. Ne? Wo sitzt eigentlich die manifestierte Angst oder der manifestierte Ärger oder der Unmut oder die verschiedenen feineren negativen Emotionen, der Neid, der Eifersucht und vielleicht die Dinge, die wir auch vor allem vor unserem eigenen Selbstverständnis, dem Selbstbild, was wir haben, nicht so gerne zulassen wollen. Ist ja nicht sehr schmeichelhaft, oder? Sich selbst als eifersüchtig oder neidisch oder geizig vielleicht sogar zu bezeichnen. Aber wir alle kennen diese Impulse, ne? Oder? Also ich rede nicht über jemand anderes, ich rede über mich selbst. Ich bin da sehr mit vertraut. Ich habe all diese Impulse selbst erlebt und kann von daher mit völliger Authentizität darüber sprechen. Aber natürlich kenne ich auch die andere Seite des Geistes. Ich kenne auch den Geist, der natürlich davon frei ist, der nicht von diesen Eindrücken eingenommen ist. Manchmal geschieht das, so scheint es, ganz von selbst, einfach weil wir in einem selbst sehr entspannten Modus sind. Wir sitzen irgendwo draußen in der Natur, schauen über einen See oder auf das Meer oder hier oben in den Bergen. Und solche Umgebungen haben von ganz allein einen sehr entspannenden, beruhigenden Effekt auf uns selbst. Und manchmal kann es sogar dafür führen, dass wir merken, oh, ich habe jetzt gar keine Gedanken gehabt. Ich war regelrecht gedankenlos, ne? Wenigstens für ein paar Momente. Aber normalerweise im täglichen Miteinander und so weiter in unserer in den jeweiligen Umgebungen, in denen wir leben, da melden sich natürlich diese bedrückenden Eindrücke in schöner Regelmäßigkeit. Vor allen Dingen in der Interaktion geschieht das. Da werden wir natürlich dann auch sehr direkt darauf aufmerksam gemacht, wo unsere Beschränkungen und Begrenzungen noch liegen. Ne? Wenn unsere Reaktivität abgerufen wird, unsere Impulsivität, ne? Wenn wir auf Situationen treffen, die uns nicht behagen, wo also unsere Automatismen auch abgerufen werden. Ne? Manche Dinge können wir einfach absolut nicht tolerieren oder absolut nicht ertragen. Oder wir wollen uns sofort entziehen. Wir wollen sofort uns aus der Situation entziehen. Aber sehr oft hat man diese Wahl nicht. Sehr oft ist es so, dass wir in Situationen verweilen oder verweilen müssen, wo vielleicht unliebsame Menschen um uns herum sind oder wo eine Situation ist, die für uns potenziell sehr herausfordernd ist. Und dann kann eben diese Zuflucht, ich werde es einfach auch mal jetzt als Zuflucht bezeichnen, diese Zuflucht zu den Eindrücken, die wir in unserer körperlichen Realität spüren, eine sehr gute Ressource sein. Vor allen Dingen, weil sie verhindert, dass wir sofort reaktiv werden und sofort in reaktives Verhalten gehen und aufgrund dieser Negativität vielleicht, die dort angestoßen worden ist, in den Kontakt gehen mit anderen. Und normalerweise gibt das eine kleinere oder größere Katastrophe, wenn wir das tun. Das wissen wir ja alle. Aber wenn man verweilt bei den Eindrücken, so wie sie sich unmittelbar manifestieren, dann haben wir die Möglichkeit, wenigstens für ein paar Momente eben in Resonanz zu gehen Und Resonanz und Reaktivität sind zwei vollkommen verschiedene Seiten der Medaille. Reaktivität beruht auf unseren schlechten Gewohnheiten, ne, eben auch den Gewohnheiten der Abwehr, des Begehrens und des Nicht-Sehen-Wollens oder Nicht-Sehen-Könnens. Und Resonanz beruht darauf, dass wir vollends bewusst anerkennen, was wir in diesem Moment erleben und uns auch dann die Frage stellen können, ist das wirklich gut, aus dieser negativen Empfindung heraus jetzt zu sprechen oder irgendwie in proaktiv in einen Kontakt zu gehen? Oder wäre es nicht vielleicht jetzt sehr, sehr angebracht, ne, mit diesem Kontakt zu verweilen und etwas still zu werden? Und wir haben ja alle die Freiheit, ne, still zu sein. Niemand kann uns dazu zwingen, zu etwas Stellung beziehen zu müssen, wenn das für uns sich in dem Moment einfach nicht richtig anfühlt. Wenn ich merke, ich bin jetzt sehr geladen, ich bin jetzt kurz davor, dass irgendwie der Rauch aus den Ohren kommt, dann ist das für mich jedenfalls immer ein Zeichen, jetzt ist absolut nicht der Punkt, um etwas zum Besten zu geben, etwas zu sagen, sondern jetzt ist eben der Punkt, um still zu sein. Und in dieser Verbindung mit diesem sehr drängenden Gefühl, natürlich Ärger vor allen Dingen oder Wut, ist natürlich etwas sehr Drängendes, es ist sehr viel Feuer drin, sehr viel Energie drin und die will raus, ne? Normalerweise sagt sie raus, nichts wie raus. Manche Leute vertreten das Yoga und würden sich in dem Sinne die Freiheit nehmen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und beachten natürlich nicht, dass andere Leute vielleicht gerne die Freiheit hätten, dass ihre Integrität oder ihr Gefühlserleben in diesem Moment respektiert werden soll. Dass sie es nicht sehr gerne hätten, wenn man mit negativen Emotionen und Gefühlen über sie herfällt. Von daher also, wenn wir uns da dieses Thema der Freiheit anschauen, ich würde sagen, diese Freiheit, bezüglich auf diese Freiheit, seinen Gefühlen, Emotionen jederzeit Ausdruck geben zu wollen oder sich sogar das Recht dazu einzuräumen, das tun zu wollen, ist keine so gute Idee. Es kommt beim Gegenüber auf jeden Fall nicht gut an. Aber wir in uns selbst nähren natürlich diese schlechte Gewohnheit, ne, diese schlechte Impulsgewohnheit. Das heißt also, dieses schlechte Muster, aufgrund dessen wir bereits in der Situation sind, in der wir uns jetzt befinden, ich sagte ja anfangs, wir sind das Resultat unserer schlechten Gewohnheiten. Das wird weiter gestärkt und gefördert und wird sich dann entsprechend natürlich auch in der Zukunft Ausdruck verschaffen oder Ausdruck verschaffen wollen. Und von daher ist also diese Form der Zuwendung, eben in Resonanz zu gehen. Eine Resonanz bedeutet, ich übernehme vollkommene Verantwortung für dem, was ich jetzt erlebe, aber aufgrund der Weisheit, dieses Weisheitselements, was neben dann natürlich da ist. Und dieses Weisheitselement beruht auf der Kraft des unmittelbaren Erkennens, des Erkennens im Hier und Jetzt, des Gewahrseins, wir sind uns gewahr, was wir fühlen. Und dann gibt uns das einen kleinen Freiraum, in dem wir entscheiden können, was wir als nächstes tun. Ist es Zeit zu handeln? Ist es Zeit, in Aktion zu treten? Ist es Zeit, in Beziehung zu treten? Oder ist es nicht besser Zeit, sich jetzt noch ein bisschen mehr darum zu kümmern, bis also diese intensive, feurige Ladung im eigenen Körper sich beruhigt hat? Und das mag ein paar Momente dauern, es mag ein paar längere Momente dauern und es mag vielleicht so sein, dass man dann in der Situation nicht mehr dazu kommt, sich zu äußern, sondern aus dieser Situation sich entfernen muss, um eben erstens zu verhindern, dass es eine Katastrophe gibt im interaktiven Bereich und zweitens, dass wir uns selbst nicht auf diese Art und Weise zusätzlichen Schaden zufügen und neue, frische Prägungen kreieren für die Zukunft, die dann wieder in ähnlichen Situationen der Zukunft auf ähnliche Art und Weise natürlich zutage treten. Und genauso könnte man das auf die anderen Geistesgifte oder Wurzelübel sozusagen anwenden, eben auf die verschiedenen Formen der Gier, des Begehrens, des Verlangens, vor allen Dingen, wenn es haltlos ist, wenn es nicht gecheckt ist von irgendwelchen ethischen Aspekten, von ethischer Integrität, sondern wir uns einfach nehmen und das uns aneignen, und indem wir meinen, dass es uns zusteht, egal was also unsere ethische Integrität dazu sagt. Dazu gehört natürlich, dass wir überhaupt erstmal ethische Integrität haben, eine ethische Verbindlichkeit überhaupt in uns spüren. Und das ist natürlich nicht unbedingt selbstverständlich. Ich würde sagen, in diesem Zusammenhang ist es da, ne? Ich spreche jetzt bereits zu den Bekehrten sozusagen. Ihr seid natürlich alle damit vertraut. Und trotzdem kann es geschehen, dass nicht sich bestimmte Strukturen des Begehrens, des Verlangens, der Begierde sich Bahn brechen, und ehe wir uns versehen, sind wir mitten in etwas drin, was uns eigentlich gar nicht so gut tut. Und dass wir dann auch da wieder diese Kraft des Begehrens neue Nahrung geben, praktisch neues Öl aus Feuer gießen und dazu beitragen, dass also Begehren, Gier, Verlangen in unserem Leben zunimmt, anstatt abnimmt. Und genauso wie eben bei der Negativität, bei der Abwehr, beim Hass, beim Ärger, bei der Wut und so weiter, wo versuchen wollen, uns direkt damit vertraut zu machen, sodass wir es kennenlernen, sodass wir nicht mehr davon überrascht werden können und einfach aufgrund von Impulshaftigkeit und Gewohnheit hierhin und dahin geschleudert werden können. Genauso machen wir das mit den Strukturen des Begehrens, ne? Und auch da entsteht etwas, ne? Da entsteht etwas im Körper. Wie fühlt sich Begehren an? Wo kann ich es lokalisieren? Wo ist der Druck dort? Ja, welche Möglichkeit habe ich, das ausfindig zu machen? Gibt es da irgendwie eine Verengung in meinem System, in meinem Körpergeistsystem? Begehren kann manchmal sehr, sehr fokussiert werden. Wenn wir etwas haben wollen, etwas begehren, seien wir etwas, ein materielles Objekt, sei es etwas, was sich im sinnlichen Bereich befindet, und sehr viele Formen des Begehrens bewegen sich natürlich im Bereich der Sinne, das ist klar. Aber es können natürlich auch Formen des Begehrens sein, die dann irgendwie sich ins Geistige bewegen. Die subtileren Formen des Begehrens, wo wir dann Dinge begehren, die vielleicht jetzt vom ethischen Gesichtspunkt betrachtet gar nicht mehr so abträglich sind. Wir haben vielleicht ein Begehren für besondere emotionale oder mentale Zustände. Oder wir haben ein Begehren, wir begehren und verlangen, ein starkes Verlangen nach Befreiung. Ist das legitim? Dürfen wir das haben? Ist das erlaubt? Oder ist es nicht erlaubt? Gibt es jemanden, der sagt, du, darfst du nicht haben. Aber wir wollen natürlich nicht in diesem Modus verfallen, in das, was wir haben dürfen, haben sollten, haben könnten und so weiter. Im Gegenteil, wenn sich also die Formen des Begehrens verlagern vom grobstofflichen, vielleicht vom sinnlichen, vom Reich der Sinne mehr in diese feineren Bereiche hinein, denke ich mal, würde ich persönlich von einem Fortschritt sprechen. Besondere mentale, geistige Zustände, die sich in der Meditation ergeben können. Aber die ergeben sich nicht aufgrund unseres Begehrens. Das vielleicht diejenigen von euch bezeigen können, die schon mal besondere Zustände erlebt haben, die vielleicht so etwas wie Jhana oder Jhana-Faktoren erlebt haben. Ist das geschehen, weil ihr das so sehr begehrt habt oder so sehr verlangt habt? Oder ist es nicht eher geschehen, weil ihr eine ganz besondere, geschickte Vorgehensweise hattet, wo ihr bestimmte Schritte befolgt habt, sodass sich der Geist auf ganz natürliche Art und Weise sammeln konnte, und ihr euch verseht, ist der Geist gestillt, ne? Ist der Geist gesammelt. Wie habe ich das gemacht? Ne? Manchmal fragt man sich dahinter, wie bin ich da hingekommen? Und dann schaltet sich das Begehren wieder ein und möchte das möglichst schnell wieder kreieren. Und das ist natürlich dann auf dieser Ebene eine mehr subtilere Angelegenheit, wie wir denn diesen subtileren Formen des Begehrens sozusagen aus dem Weg gehen können und uns praktisch in einen Strom hineinbegeben können, wo also dieses Gefühl der Einung, der Sammlung eine sehr konkrete und erfahrbare Sache wird und nicht auf Wunschdenken beruht. Wir können eigentlich immer davon ausgehen, wenn die Stimme des Verlangens in uns sich bemerkbar macht, auch auf diese subtile Art und Weise, dass das die Stimme unseres Egos ist, unseres Selbst. Und das Ego, das Selbst, kann sich natürlich auch wunderbar verlagern vom groben Materiellen ins Spirituelle hinein, dass wir unsere spirituellen Erfahrungen ebenfalls auf der Basis des Egos anstreben. Aber das ist sehr beschränkt, ist sehr begrenzt, ne? Und vielleicht habt ihr es selbst schon bei euch bemerkt, wenn wir mit sehr viel Bravado und sogar sehr viel Willenskraft vorgehen, dann kommt das nicht so gut. Ne? Dann ist das Ergebnis nicht sehr vielversprechend. Und manche Leute finden das sehr frustrierend, die es sehr gewohnt sind, in ihrem Leben generell ihrem Willen sehr viel Raum zu geben, den also als sehr wichtig erachten. Und der Wille hat natürlich seinen Platz in vielen Dingen des Alltags. Das ist nicht etwas, was es jetzt völlig abzuwerten gilt, aber erstmal natürlich auch, auf welche Art und Weise wird er angewendet, wo wird er angewendet, wie wird er angewendet und was steht dahinter. Ne? Und in der Meditation, in der Geistesschulung nehmen wir den Willen des Egos, des Selbst zurück. Wir verlassen uns ganz auf diese sehr einfühlsame Einstimmung im Bereich des Gewahrseins, der Präsenz, wo wir also einen Kontakt mit uns selbst aufnehmen, der nicht gesteuert ist von Drängen des Willens. Vorwärts, vorwärts. Ne? Wo bleibt der gesammelte Geist? Wo bleiben die besonders erhabenen Meditationserfahrungen? Und ich denke, viele von euch haben das bestimmt auch schon erlebt oder können es gut nachvollziehen, dass das nicht der Weg ist in die Freiheit von diesen Geistesgiften, von Gier und Aversion, sondern dass wir uns auf diese Art und Weise mehr und mehr verstricken. Und das sich verstricken eben ist auch, um das dritte Geistesgift auch noch mit reinzunehmen in die Verblendung, das ist eigentlich eine Ausdrucksform des Nicht-Sehen-Könnens, Nicht-Sehen-Wollens, Nicht-Bereit-Sein anzuerkennen aufgrund von untergründigen Impulsen, die wir verspüren, ne? Dass wir von bestimmten Impulsen bewegt sind, die immer wieder sich etwas Neues wünschen, als dass es unmittelbar da ist. Es gibt diese sogenannten Einflüsse oder manchmal auch Ausflüsse, bezeichnen die Asava in der buddhistischen Geistesschulung, sprechen über Asava. Ich erinnere mich, als mir dieser Begriff zum ersten Mal begegnet ist, da sprachen wir, konnte man sich nicht einigen, ob das jetzt Einflüsse sind oder Ausflüsse. Die wörtliche Übersetzung scheint beides zuzulassen. Einflüsse sind es gibt den Einfluss der Sinnlichkeit, Kamasava, also Asava, der Sinnlichkeit. Das ist ein Einfluss, so will ich das jetzt mal salopp interpretieren, dem wir unterliegen, ne? Der Einfluss der Sinnlichkeit. Es gibt den Einfluss des Bhavasava, also des Werdens, immer wieder einen neuen Zustand sich ersehnen, erhoffen, erwünschen, als den wir gerade haben, also uns immer in die Zukunft zu projizieren sozusagen. Und es gibt Avijjasava, es gibt eben die grundlegende Unwissenheit, die grundlegende Verblendung. Und das ist das, was uns eben davon fernhält, zur Erkenntnis zu gelangen, zur Einsicht zu gelangen und die Dinge wirklich sehen zu können, wie sie sind. Und das ist jetzt kein philosophisches Konstrukt, und es ist sehr direkt angewendet auf unsere eigene Erfahrung. Dinge so erkennen zu können und sehen zu können, wie sie sind, ist ein Zeichen von Einsicht und Verstehen. Hört sich eigentlich nicht nach sehr viel an, oder? Aber wenn wir mal eben schauen, wie es um diese Einflüsse oder Ausflüsse, wenn wir also unter dem Eindruck von diesen Bawasavas stehen, von den Einflüssen, dann manifestieren sie sich ja als regelrecht auch als Ausflüsse, weil unser Geist eben nach draußen geht und sich immer wieder neue Szenarien ersehnt, was er gern hätte, was er gern nicht gern hätte, was er gerne vermeiden will, was er gerne verleugnen will, was ich als nächstes in meiner Meditation erleben möchte, was ich als nächstes in meinem Leben mir erhoffe und ausmale und so weiter. Also da sind diesen Ausflussmöglichkeiten von Bawasava sind keine Grenzen gesetzt. Es ist ein wunderschönes kleines Modell, um sich die Funktionsweise unseres Geistes auf sehr praktische Art und Weise nahezubringen. Wir sind ständig beschäftigt mit der Welt der Sinne und haben da ständige Möglichkeiten, Myriaden von Möglichkeiten, wie sich unser Geist da nach draußen bewegen kann, sich damit beschäftigen kann, versuchen kann, sich diese Dinge zu eigen zu machen, anzueignen sozusagen. Und das ist, was der unwissende Geist versucht zu tun, obwohl die reelle Erfahrung uns immer wieder sagt, die Dinge zerfließen zwischen unseren Händen, als würden wir in eine Schale Wasser greifen oder in eine Wasserfläche und versuchen, dieses Wasser zwischen unseren Händen festzuhalten. Sehr kurzlebig, das geht nicht sehr lange. Es zerfließt uns zwischen den Händen. Und genauso das, was uns die Sinneswelt bescheren kann an Zufriedenheit, Erfüllung, ist sehr kurzlebig und nicht sehr vertrauenswürdig. Und bei näherem Hinschauen bemerken wir auch, dass es sich eigentlich nicht lohnt, da zu viel Geistes- und Gemütsenergie zu investieren. Trotzdem geschieht es, Bawasava. Wir wünschen uns Erfüllung und Zufriedenheit und Glück in einem Zustand in der Zukunft, im nächsten Moment, möglichst unmittelbar. Und wir merken nicht, der Dynamik der Unwissenheit, der Unwissenheitsdynamik, der wir dabei unterliegen. Und also dazu ist unser geistiges Training gedacht, dass wir diesen Tendenzen, die dazu führen, dass wir nach draußen gehen, nach draußen fließen sozusagen mit unserer Aufmerksamkeit, uns da um Dinge kümmern und natürlich schauen, entweder mit Begehren oder auch natürlich mit Aversion, was uns unliebsam ist, versuchen wir natürlich mit aller Kraft zu vermeiden, dass wir diese Dinge beobachten und immer näher und näher uns damit vertraut machen und dann das Vergebliche sehen, was darin liegt. Das ist nicht das uns beschert, was wir uns eigentlich wollen. Wirkliche Erfüllung, wirkliche Zufriedenheit, wirkliche Freiheit auch. Um dieses Wort nochmal auf den Plan zu bringen. Die Freiheit eben von belastenden Gemütszuständen, Geisteszuständen, die Belastung unter der Mähne eines selbstgebastelten, selbstgebauten Egos zu stehen, was uns unser Leben lang in seiner Fuchtel hält, wenn wir es denn zulassen, wenn wir nicht eine geschickte Möglichkeit finden, uns aus den Klauen dieses Egos herauszubewegen. Und dafür ist der geistige Weg, den der Buddha uns dargelegt hat, genau geeignet. Nur wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Niemand kann das für uns tun. Auch die leuchtesten Meister und Erwachten, sogar der Buddha selbst, hat immer wieder darauf hingewiesen, du bist diejenige Person, um die es geht. Ich kann dich nicht befreien, ich kann dich nicht zur Freiheit führen, zur Erlösung führen, zum Erwachen führen. Du selbst musst dich auf den Weg machen, du musst den Weg selber gehen und dann kannst du auch selber schauen. Und herausfinden, wo die Sackgassen sind, wo du dich verrennst, wo dein Ego sehr, sehr starke Bedingungen stellt, was sein sollte, was nicht sein sollte und so weiter. Und wie du dich aus diesen Schlingen möglichst geschickt befreien kannst, so dass du dann diesen Druck, und das ist das Gefühl auf der Gefühlsebene, wie sich das Ego immer wieder bemerkbar macht, dass wir einen Druck erleben, eine Verengung des Herzens zum Beispiel, oder eine Druckenergie im Leib, im Unterleib und so weiter, oder eine Verengung dort. Es ist immer, das Ego ist immer auf der Gefühlsebene hinterlässt einen Eindruck des sich Verengens. Wir werden kleiner, wir werden schmaler, ne, weil einfach auch das Spektrum dessen, was wir zulassen und tolerieren und dessen, was wir auf keinen Fall haben wollen und nicht haben wollen, weil das immer mehr und mehr eingeschränkt wird. Und der wache Blick auf der Basis des Gewahrseins oder in der Formen des Zugangs, den wir haben, wenn wir uns ihn durch Meditation erschließen, durch Achtsamkeit, eigentlich nur ein anderes Wort für Gewahrsein, der öffnet das Visier. Wir öffnen uns zunächst einmal und gestatten uns, ohne zu bewerten und zu beurteilen, ohne uns mit schlechten Namen zu bezichtigen dafür, dass wir immer noch vielleicht von negativen Geistes- und Gemütszuständen heimgesucht werden. Das ist absolut müßig, ohne uns damit zu beschäftigen und auf diese Instanz zu vertrauen. Und dann sehen wir selbst, ne, wie der Buddha sagte, seht für euch selbst. Ihr habt alles, was es braucht. Ihr habt das Potenzial in euch. Es liegt an euch, wie weit ihr das in diesem Leben tragen wollt oder bringen wollt. Ob das dann in diesem Leben bis zur realisierten Freiheit geht, zum realen Leben des Erlösens oder des Erwachens oder nicht. Das lassen wir dahingestellt. Wir schielen nicht immer ständig in die Zukunft und auf das, was sein könnte oder sein sollte. Das lenkt uns nur ab. Und es ist auch wieder eine subtile Form des Ergreifens. Wir wünschen uns etwas. Selbst das Ergreifen des Erwachens ist ebenfalls eine Form des Ergreifens, die es gilt, beiseite zu lassen, in der nicht anheimzufallen, sondern wir gehen jeden einzelnen Schritt nach für nach, ne? Step by step, Schritt für Schritt, kümmern wir uns das, was uns in dieser Situation, hier und heute, dort, wo wir uns jetzt befinden, für uns real angesagt ist.